Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Herzlich willkommen. Was tun, wenn man als Künstler sein Atelier räumen muss, weil die Miete zu teuer geworden ist? Man macht vielleicht aus dem Abräumen eine kritische Kunstaktion, genau wie der Künstler Heinz Franzen in Berlin.
Dieses Abräumen findet in Berlin gerade sehr stark statt, also stärker als je zuvor, durch das spekulative Eigentum. Wir haben also eine Situation, wo junge Künstler ihre Erstateliers nicht mehr hier beziehen werden, weil das einfach zu teuer ist. Das führt eben dazu, dass Berlin, sage ich mal, vielleicht 10 Jahre älter wird im Schnitt, was die Künstlerschaft angeht. Also es bleiben die Arrivierten.
Also klare Kritik von Heiner Franzen, der jetzt bei der Berlin Art Week eben öffentlich zeigt, wie er sein Atelier leer machen muss. Und wir stellen uns aber gleich die Frage, ist das denn wirklich so, dass die Kunst immer weniger Raum in Berlin hat? Weil gleichzeitig bespielt die Berlin Art Week gerade viele eigentlich kunstferne Orte. Gibt es neue Freiräume mit Investoren? Und was bedeutet das dann für die Kunst? Das schauen wir uns gleich ausführlich an hier im Kompressor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ist Berlin immer noch die Stadt der Kunst und der Freiräume? Bei der Berlin Art Week, die heute startet, ist es eine der grundlegenden Fragen und auch eine ziemlich ambivalente Frage, weil zum einen sorgen die hohen Mietpreise natürlich dafür, dass viele Künstlerinnen und Künstler gehen müssen, ihre Ateliers verlassen müssen. Manche Künstler machen daraus sogar eine Art Performance für die Art Week. Andererseits entstehen aber auch wieder neue Freiräume und auch die Berlin Art Week, die bespielt ganz unterschiedliche Orte mit Kunst, die eigentlich mit Kunst gar nichts zu tun hat, wie zum Beispiel ein altes Vier-Sterne-Hotel auf dem Kudamm. Über den Stand der künstlerischen Freiräume in Berlin spreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin Annette Mechtel, die auch die Geschäftsführerin der neuen Gesellschaft für bildende Künste ist, NGBK, die ja auch ihre Räume kürzlich verlassen mussten. Hallo, Frau Mechtel.
Ja, hallo. Ich freue mich über das Gespräch.
Für die Berlin Art Week werden ja gleich mehrere, vielleicht kunstferne Orte für die Kunst genutzt. Also dieses Hotel Mondial zum Beispiel, das jetzt gerade Studio Mondial ist am Kudamm, oder das Monopolgelände im Norden Berlins, das ja mal eine Destillerie war, Schnapsdestillerie, die Uferhallen, ehemalige Bus-Straßenbahnwerkstatt, die ja auch schon lange Teil der Kunstlandschaft ist. Gibt es da gerade irgendwie eine neue Renaissance der Freiräume in Berlin?
Ich denke mir, dass das natürlich ein Ausdruck dessen ist, dass es einfach eine schwierige Situation ist für viele KulturakteurInnen, unter anderem auch Institutionen, bezahlbare Räume zu finden für eben kulturelle Nutzungen. Ich spreche ja hier auch als Geschäftsführerin der NGBK und wir haben ja jetzt auch heute unsere Eröffnung einer, wie wir jetzt immer sagen, nachhaltigen Zwischennutzung. Mhm. Also wir sind ja langfristig auf dem Weg in die Karl-Marx-Allee. Allerdings hat sich das eben zeitlich sehr verschoben und wir eben auch quasi eine Zwischennutzung suchen mussten und haben aber auch darauf geachtet, eine tatsächlich nachhaltige Zwischennutzung zu finden. Und das bedeutet eigentlich vor allen Dingen für uns, dass wir hier in den Räumen direkt beim Fernsehturm, dass das Räume sind der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte und somit auch einer landeseigenen Immobilie. Das war uns sehr wichtig, um ein Konstrukt zu finden, ein Mietkonstrukt, das diesen Standort langfristig erhält für kulturelle Nutzungen.
Wir können ja gleich vielleicht nochmal drauf schauen, wie das bei Ihnen konkret ist mit der NGBK. Das ist ja auch eine sehr prominente Geschichte, die öffentlich viel debattiert worden ist. Aber nochmal zu dieser Allgemeinnutzung in Berlin. Also Sie sagen, das ist vielleicht ein Ausdruck von ökonomischem Zwang, dass da Freiräume genutzt werden jetzt. Das war ja eigentlich schon immer so, oder? Man könnte sagen, ist doch gut, dass es immerhin möglich ist, die Freiräume für Kunst zu nutzen. Der ökonomische Zwang wirkte doch in den letzten Jahren noch viel größer, dass man gedacht hat, na, die Kunst passt nirgends mehr rein. Also gibt es da gerade eine neue Entwicklung?
Klar, das war immer schon einerseits ein Ausdruck, aber andererseits ist das natürlich auch ein Ausdruck von einer veränderten künstlerischen und auch kuratorischen Praxis, dass man sozusagen aus dem White Cube rausgehen wollte seit den 60er Jahren und seit den 70ern, dann eben auch Ausstellungen, beispielsweise ja auch in New York, eben in diesen ehemaligen Polizeistationen und sonstigen gezeigt hat, weil das Räume sind, die eben mit dieser künstlerischen Praxis besser einhergehen. Also das hat auch einen Hintergrund, dass eben schon seit vielen Jahren eben solche Räume nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern natürlich auch aus künstlerischer und kuratorischer Perspektive gesucht wurden. Mhm. Aber ich denke mir tatsächlich, also beispielsweise, wenn Sie jetzt auch die Art Week, Berlin Art Week ansprechen, dass in den Uferhallen eine Ausstellung stattfindet, dann hat das natürlich auch, oder auch beispielsweise jetzt selbst auch bei Studio Mondial, geht es natürlich darum, also dass eben das natürlich im Moment auch in der Stadt zu sehr großen Transformationen kommt, weil die Nutzung der Räume sich sehr verändert, beispielsweise eben wir auch ja hier in der Kalibnikstraße sind ja in einer ehemaligen McDonald's-Filiale. Mhm. Also der ganze Stadtbereich, die Stadtgesellschaft verändert sich und da werden Räume frei. Aber es ist eben entscheidend, nicht nur über die besonderen attraktiven Räume zu sprechen, sondern was passiert eigentlich auch gerade durch diese kulturellen Nutzungen mit diesen Räumen? Mhm. Also was für ein Kalkül steckt da eigentlich teilweise natürlich auch von Investoren dahinter, nicht unbedingt, um die aufzuwerten, würde ich sagen, sondern teilweise natürlich auch, um ihr öffentliches Image aufzuwerten, um dann auch entsprechende Baugenehmigungen leichter zu bekommen, also sich als neue Kultur- und SozialakteurInnen auch darzustellen. Das sind Kalküle, die eben in diese, die auch sozusagen die Zwischennutzung nochmal anders instrumentalisieren.
Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, wie man das bewertet, ne? Weil einerseits kann man dann sagen, ist blöd für die Freiheit der Kunst, wenn man jetzt eben von diesen Investoren vielleicht abhängig ist einerseits und andererseits ist es ja so, dass dadurch ja wirklich auch Freiräume geschaffen werden, ne? Wenn man jetzt dieses Monopolgelände im Norden Berlins, diese alte Schnapsfabrik nimmt, ich glaube, das sind auch vor allem eigentlich Unternehmen, die da den Finger drauf haben, aber jetzt eben die Künstler und Künstlerinnen da erstmal ranlassen. Wie bewerten Sie das? Ist das kritisch oder gut oder beides?
Ja, ich denke mir, dass man braucht eine langfristigere Perspektive, weil im Grunde ist es natürlich so, dass das, wenn diese Immobilieninvestoren das als Kalkül mit einplanen, geht es natürlich um eine Aufwertung. Es sind natürlich langfristig eben genau diese Nutzungen nicht mehr möglich und es kommt eben zu einer Verdrängung. Oftmals ist es ja auch so, dass die kulturellen AkteurInnen eigentlich diese Orte erst finden, dann tauchen sie in einem Portfolio auf. Es sind ja auch ganz neue Eigentumsstrukturen, mit denen wir hier in Berlin auch konfrontiert sind. Es sind auch keinerlei lokale Interessen damit meist mehr verbunden. Und im Long Run ist es so, dass eben genau diese Räume eigentlich verloren gehen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass eben hier das auch als eine kulturpolitische Aufgabe gesehen wird. Also jetzt nicht nur kurzfristig Räume zu schaffen, sondern natürlich langfristig Räume zu sichern.
Wenn man sich mal die Entwicklung von Freiräumen in Berlin anschaut, also die 90er sind ja, ist ja quasi das Jahrzehnt der ganz großen Freiräume, wo es wirklich noch für wenig Geld ganz viele Clubs und Galerien irgendwie aufgemacht haben. Und dann ist es so, dass es einfach kontinuierlich immer weniger geworden ist und immer schwieriger mit diesen Freiräumen? Oder gibt es da irgendwie Wellenbewegungen? Wie würden Sie das beschreiben? Sie haben sich ja auch mit der Entwicklung befasst.
Ja, also 2011 hat ja Harald Budenschatz auch Berlin zur Hauptstadt der Zwischennutzungen erklärt. Mhm. Und ein ganz wichtiger Aspekt war in der ersten Hälfte der 90er Jahre, dass es eben ungeklärte Eigentumsverhältnisse in vielen Liegenschaften, gerade im Ostteil der Stadt, gab. Die Restitutionen wurden aber eigentlich bis Ende der 90er Jahre aber abgeschlossen. Und erst dann fing da eigentlich der Immobilienkapitalismus eigentlich an. Dann muss man nochmal auch wissen, dass die Prognosen für die Situation in Berlin ganz andere waren. Die trafen ja dann eben Ende der 90er Jahre gar nicht ein und es standen 2006, ich glaube 1,6 Millionen Quadratmeter Büroflächen leer und da gab es natürlich auch nochmal aus der Stadtentwicklung heraus einen Impuls und hat dann eben auch, und das ist glaube ich ganz wichtig, Zwischennutzungen eben strategisch eingesetzt, um auch diese Liegenschaften zu entwickeln. Die Zwischennutzungen wurden plötzlich zu so einer Art Lösungsmodell, währenddessen sie eben, würde ich sagen, ich habe immer gesagt, in der ersten Hälfte waren sie eher eigentlich ein Konfliktfeld, weil die Nutzungen, die kulturellen Nutzungen ganz oft natürlich auch darauf reagiert haben, was da in der Stadt entschieden wurde und da eigentlich auch nochmal so Räume erzeugen wollten, in denen eben auch diese Entwicklungen thematisiert werden und auch kritisch reflektiert werden.
Das sagt die Geschäftsführerin der NGBK in Berlin und Kulturwissenschaftlerin Annette Mechtel zur Entwicklung von künstlerischen Freiräumen in Berlin, jetzt zur Berlin Art Week, die heute startet. Herzlichen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank auch.
Wie befasst man sich auf gute Weise mit dem Thema Selbstmord? Der Künstler Wir Lewandowski, der baut Selbsttötungsmaschinen. Das sind Geräte, mit denen man sich theoretisch selbst töten könnte. Klingt ziemlich makaber, aber bringt einen natürlich dazu, wenn man sich diese Geräte anschaut, sich vielleicht nochmal auf besondere Weise mit dem Tod zu befassen. Und das kann man gerade auch ziemlich ausgiebig in einer neuen Ausstellung in Düsseldorf. Die Ausstellung heißt Tod und Teufel und versammelt lauter Kunst über das düstere, grausame, quasi Horror als Kunst. Und was daran so faszinierend sein kann, das bespreche ich jetzt eben mit dem Künstler Wir Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski.
Hallo.
Bevor wir gleich drüber sprechen, was Sie daran reizt, sich künstlerisch mit Tod und Sterben zu befassen, würde ich gerne mal konkret auf dieses Werk eingehen, also diese Selbsttötungsmaschine, von denen Sie ja, glaube ich, auch mehrere gebaut haben. Das sind Geräte gebaut aus Alltagsgegenständen, wenn ich richtig weiß. Was sind das für Selbsttötungsmaschinen?
Ja, das ist richtig. Das sind Maschinen, die aus dem alltäglichen Leben quasi gegriffen sind. Also man geht in den Baumarkt und findet unterschiedliche Dinge oder Fitnesszubehör. Und sie konstruieren quasi ein Modell, an dem man es praktisch tun könnte, aber natürlich nicht tut. Es ist eine Skulptur, ein Kunstwerk. Und dieses Modell veranschaulicht dem Betrachter quasi die Möglichkeit zu sterben.
Genau, das veranschaulicht total. Also ich habe eben dieses eine ein Bild gesehen von dieser Maschine, die Sie jetzt eben in Düsseldorf ausstellen. Und das ist ja quasi so eine Bierbank. Und dann gibt es ja so einen ganz langen, spitzen Metallpfahl, der, glaube ich, an Gewichten aufgehängt ist oder so. Und der kann einen dann durchbohren. Und das tut richtig weh, finde ich, wenn man sich das anschaut, ohne dass man jetzt irgendwie Blut sieht oder so. Ist das der Gedanke dahinter?
Genau, es geht im Prinzip darum, anhand eben dieser Materialien, da ist ein Anschnallgurt, Flugzeuganschnallgurte sind auf dieser, wie Sie sagen, Bierbank. Man sieht, dass man quasi rückwärts in diesen Spieß fällt. Dabei geht es darum, quasi so eine Art Empathie zu wecken für den Schrecken des Todes. Also sich sozusagen auf diese Weise über seine Vorstellung diesem erhabenen Gedanken zu nähern. Denn das Erhabene ist ja quasi das, was, wonach die Kunst strebt. Und also wie schon Edmund Burke sagte, 1757, the delightful horror, ja, der schöne Horror. Bei mir geht es natürlich in dieser Serie der verschiedenen Selbsttötungsmaschinen nicht nur um das Spiel eben mit Alltagsgegenständen, dass man quasi in einem Do-it-yourself Baukasten sich diese unterschiedlichen Varianten konstruieren kann. Es geht natürlich auch um die Absurdität, in welcher Form man zu Tode kommt. Es gibt eine Maschine, die ironischerweise in der Sammlung des Arbeitsschutzmuseums Dortmund steht, wo man im Stehen sich ertränken kann. Man hat zwei Behälter, einer oben mit Wasser gefüllt, einer unten. Es gibt eine Halskrause, eine Taucherhalskrause, die unten es ermöglicht, in den unteren Tank hineinzuschlüpfen und dann abgeschlossen da drin zu sein. Und dann gibt es eine Toilettenspülung. Und wenn man die betätigt, läuft das Wasser von oben nach unten und man kommt unten aus diesem Loch nicht mehr raus, weil das auch mit dem Zahlenschloss dann verriegelt wird und so weiter. Diese Konstruktion auch der Arbeitsabläufe, das Schritt für Schritt, soll auch den Besucher oder den Betrachter, weniger Besucher natürlich, eher den Betrachter, quasi veranschaulichen, was das eigentlich auch bedeutet, das zu tun. Denn jeder Selbstmord ist einen Handlungsablauf von unterschiedlichen Dingen, die wir uns nicht wirklich vorstellen können. Ich mir auch nicht, aber ich ahne, welcher Leidensweg dahinter steckt und wie sich die Leute den Plan zurechtlegen, wie quasi, wie man statistisch auch festgestellt hat, dass oft Menschen, die mit diesen Gedanken sich beschäftigen, ihre nahegelegenen Berufswege erkunden, um da irgendwas zu nehmen oder das, was ihnen nahe liegt. Ja. In dieser ganzen diesem ganzen Feld. Es waren damals mehrere Arbeiten zu dem Thema über einen sehr langen Zeitraum in den 90er Jahren, sind eben sehr unterschiedliche Dinge entstanden und sind natürlich auch Skulpturen entstanden, die jetzt in den letzten Jahren immer wieder angefragt wurden. Das ist auch für mich sehr interessant zu sehen, dass es auf einmal doch wieder so ein Interesse daran gibt. Mhm. Damals war das eher, sagt man, eher sich so gewundert und dachte, ja, was macht denn der da und was soll denn das? Das ist ja furchtbar, ist ja schrecklich und i und o und so. Aber ja, es war meine Werkphase damals und sie hat ganz unterschiedliche Aspekte auch.
Ich finde es total spannend, weil, also einerseits musste ich jetzt wirklich ganz unwillkürlich lachen, wenn Sie diese Ertrinkungsmaschine, als Sie die beschrieben haben mit der Klospülung, und dann sind wir beim Selbstmord und bei der Vorstellung, wie Menschen das tun, wenn sie selbst töten. Also es ist der Tod und das Ernsteste überhaupt, und dann gleichzeitig muss ich lachen. Das ist ein sehr faszinierende Mixtur. Und das finde ich auch spannend. Also Sie sagen ja, es ist absurd. Das braucht wahrscheinlich Humor, um sich dem überhaupt nähern zu können, oder? Wenn man das ohne Humor, ohne das Absurde macht, dann wird es uns wahrscheinlich erdrücken, erschrecken und würden wegrennen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, die Auseinandersetzung mit einem Thema in dieser Form beinhaltet natürlich auch immer, es nahbarer zu machen. Also was eigentlich nicht geht. Der Tod ist eine unfassbare Dimension, die unser ganzes Leben bestimmt. Und sich sozusagen auf so eine eher belustigende, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Art und Weise auseinanderzusetzen, heißt auch, sich zu versuchen, darüber hinwegzusetzen und es leichter zu machen, was eigentlich nicht leicht zu machen geht. Mhm. Und es ist klar natürlich, dass auch je älter man wird, man damit versöhnlicher umgeht, weil auch die Gewissheit und die Chancenlosigkeit gegeben ist und man nicht darum herumkommt. Normalerweise würde man jetzt sich damit nochmal auseinandersetzen, aber es war eben eine Zeit in den 90er Jahren, die für mich auch sehr aufregend war, sehr also getrieben von vielen neuen Dingen, die auf mich einstürmten, und natürlich auch mit Erfahrungen. Das hat auch immer was damit zu tun, was man im Umkreis, in seinem sozialen Umfeld erlebt und hört und von was man fasziniert ist.
Ich frage mich, also um was es dann letztlich geht, das klingt ein bisschen wie so eine Bewältigung dieses Schreckens. Sie sagten vorhin Empathie mit dem Schrecken des eigenen Todes. Ist das Ziel, oder was ist für Sie eine gute, fruchtbare, interessante Auseinandersetzung mit dem Tod?
Ja, das ist für mich in erster Linie natürlich die Beschäftigung mit allen Varianten, die in Literatur, Philosophie und so weiter aufgezeigt werden. Auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, dass je älter man wird, natürlich auch einen anderen Umgang mit dem Tod hat, zwangsläufig. Und in dem Zusammenhang der damaligen Annäherung war das auch eher eine Untersuchung, an die Grenzen in der Kunst zu kommen. Mhm. Also so wie ich das eben vorher auch mit den Performances getan habe, die Gruppe der Autoperforationsartisten löste sich auf, jeder arbeitete für sich weiter, und für mich war das Thema, um auch sozusagen aus dieser Phase der Performances herauszukommen. Und ich glaube, ich bin da auch nicht allein. Es gibt ja sehr viele Künstler, die ihr ganzes Leben lang im Zentrum ihrer Arbeit eben diese Fragestellung haben. Mein Umgang hat sich etwas geändert. Er ist etwas doppelbödiger vielleicht noch geworden. Dieses Thema ist nicht verschwunden aus meiner Arbeit. Also es tritt nur in anderer Form immer wieder auf.
Also es geht auch irgendwie um Grenzen, wie Sie sagen, vielleicht Tabubruch oder sowas, weil das dann interessant ist. Und vielleicht hat es auch eine ästhetische Faszination. Sie haben mal gesagt, manche Dinge entwickeln erst ihre bildnerische Präsenz, wenn sie zerstört sind. Wenn sie kaputt sind, dann werden sie eigentlich erst interessant. Haben Sie dafür Beispiele?
Das ist natürlich so, dass tagesaktuelle Themen natürlich auch einen ganz starken Einfluss haben. Damals waren das zum Beispiel die Ereignisse, die ich in New York sehr hautnah miterlebt habe, als die Heaven's Gate-Sekte den Komet Bob Haley folgen wollte, weil sie glaubten, im Schatten dieses Kometes fliegt ein Raumschiff mit Aliens und sie wollten unbedingt an Bord gelangen und hatten dann einen Weg gefunden, sich selbst mit Schlaftabletten und Plastiktüte aus dem Leben zu bringen, womit sozusagen auch dieser Begriff der Jenseitssphäre nochmal ganz anders deutlich wird. Und das war für mich ein Ereignis, was mich schon auch mit geprägt hat und was auch die Arbeit an solchen Dingen weiter mit bestimmt hat.
Das ist spannend, dass Sie sagen, dass das damals, also in den 90ern, als Sie diese Selbsttötungsmaschinen gemacht haben, dass das vielleicht eher so mit Distanz und was macht der dafür, unansehnliche Sachen gesehen wurde und Sie jetzt aber sagen, es gibt ein neues Interesse dafür und ein ernsthafteres Interesse auch, oder wie würden Sie das beschreiben und woher glauben Sie, kommt es, dass man das jetzt nochmal anders interessant und wertvoll sieht als damals?
Ja, es ist so ein Selbstverständnis nicht mehr so da für die glückliche, heile Welt. Es ging wirklich so Mitte der 10er Jahre, ging das jetzt, also 2014, 15, glaube ich, war die erste Anfrage, ging das los, dass regelmäßig Museen natürlich entsprechend ihren Themen und die passten dann eben diese Skulpturen angefragt haben. Und das, ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass wir heute in einer Zeit leben, wo wir nicht sicher sind, wie wir am nächsten Tag aufwachen oder was die nächste Headline uns bringt, die uns dann in eine neue Depression wirft sozusagen. Also die Selbstgewissheit unserer Existenz ist wird zunehmend in Frage gestellt.
Wie Herr Lewandowski, der sich in seiner Arbeit sehr ausgiebig und vielschichtig mit dem Tod befasst. Und eine seiner Selbsttötungsmaschinen ist jetzt eben gerade zu sehen im Kunstpalast Düsseldorf in der Ausstellung Tod und Teufel, wo auch andere Werke zu sehen sind von so prominenten Menschen wie Billie Eilish oder Lars von Trier. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und diese Hintergründe.
Sehr gern, sehr gern. Bis bald.
Ja, Hollywood steht still, ziemlich, seit vielen Wochen, weil es kommen gerade Veränderungen auf die Filmwelt zu, für die es erstmal Regeln braucht. Das finden die Drehbuchautoren und die Schauspielerinnen, die streiken und die kämpfen. Einerseits für eine bessere Bezahlung, aber eben auch für klare Regeln beim Einsatz von künstlicher Intelligenz in Hollywood. Weil die Frage ist, schreiben in Zukunft vielleicht KIs Drehbücher, werden Schauspieler durch Avatare ersetzt? Das klingt vielleicht noch ein bisschen nach Science-Fiction, aber eigentlich ist es auch schon Realität, weil es gibt Studios, wo Darstellerinnen und Darsteller eingescannt werden. Und das gibt es auch in Potsdam-Babelsberg. Mein Kollege Robert Ackermann, der war da, der hat sich dieses Studio da mal angeschaut in Potsdam. Robert, so ein Scanner für Schauspiel-Avatare habe ich noch nie gesehen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Du kannst dir so ein ziemlich futuristisches Raumschiff vorstellen, zumindest optisch. Das ist so ein runder Raum, ungefähr 4 Meter hoch, der mit so einem reflektierenden Stoff ausgekleidet ist, so silberschimmernd. Und da stehst du dann in der Mitte auf so einer Plattform, komplett ausgeleuchtet, und 42 Hightech-Kameras filmen jeden Winkel, jede Facette deines Körpers von allen Seiten. Und ich habe Pierre Sanussi-Pliss beim Scannen begleitet. Das ist so ein erfahrener Schauspieler, den manche vielleicht noch aus der Fernsehserie Der Alte kennen früher. Und der hat mir gesagt, warum er sich zum Avatar machen lässt.
Ich finde das schon großartig, weil ich arbeite ja hier jetzt gerade an meiner Unsterblichkeit, wenn man es genau nimmt. Ich halte das Ganze für eine Entwicklung, der wir uns früher oder später stellen müssen. Und da doch lieber früher.
Ja, also früher in die Unsterblichkeit oder Unsterblichkeit 2.0, wenn man so will. Ein Rechner setzt die Aufnahmen dann zusammen und die 3D-Avatare kannst du dann in so einem Online-Shop downloaden als Hintergrundkomparsen für Filme oder für so animierte Architekturmodelle. Und die sind dann wirklich in jedem Umfeld einsetzbar, als Figur zum Beispiel, die durch eine Schneelandschaft läuft oder durch eine Fußgängerzone oder durch ein Museum, also je nachdem, wie du es brauchst.
Also der Körper wird wird komplett erfasst, jeder Winkel, wie du sagst, aber kann man dann auch das Gesicht, die Mimik verändern, dass einer mal irgendwie böse ist und dann wieder lacht oder so?
Die sind da bei diesen Hintergrund-Avataren tatsächlich noch authentisch, also die Gestik und Mimik der Schauspieler hast du da noch, aber für Blockbuster wie jetzt zum Beispiel Matrix 4 haben die Studio-Profis da auch schon Gesichter per Deepfake relativ aufwendig ausgetauscht. Was aber aktuell noch wirklich Heerscharen an Visual Effect Designern braucht, die da monatelang für so ein paar Sekunden rumwerkeln, das geht künftig dann mit KI quasi auf Knopfdruck. Das sagt zumindest Studiochef Sven Pliedung von der Heide.
Wir werden jetzt immer mehr digitale Schauspieler erleben. Es ist jetzt schon bei großen Hollywood-Produktionen so, dass ein Großteil der Szenen komplett digital am Computer entstehen und dass auch die Schauspieler digital erstellt werden. Nur die Möglichkeiten, die wir jetzt hiermit haben, sind natürlich viel, viel einfacher, sodass es nicht mehr ein paar Sekunden in einem großen Hollywood-Film sind, wo dann Millionen von Summen ausgegeben werden, sondern dass halt teilweise in naher Zukunft komplette Hollywood-Filme so erzählt werden können.
Ja, komplette Filme mit KI-Avataren, das ist ja eigentlich genau die Sorge von vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, oder?
Ja, auch weil zum Beispiel noch nicht klar ist, wem gehören dann künftig die Datensätze der Scans und wie wird das Ganze dann auch vergütet?
Genau, wer kann sich daran bedienen und wer kann daran verdienen?
Und das Ding ist, du kannst eben auch immer wieder auftauchen in den Filmen, auch als dein jüngeres Ich. Im aktuellen Indiana Jones Film zum Beispiel wurde Harrison Ford in einigen Szenen per KI mehr als 40 Jahre verjüngt, da halt auf Basis alter Aufnahmen klassisch aufgenommen. Und das geht mit volumetrischen Scans eben bald viel einfacher. Und deswegen solidarisiert sich auch der Bundesverband Schauspiel mit den Streikenden in Hollywood. Und dessen Sprecher Hans-Werner Mayer fordert ganz allgemein klare Regeln für den Einsatz von KI im Filmgeschäft.
Urheberinnen und Urheber müssen Nein sagen können, dass KI nicht von ihren Werken lernt, damit dann ein Buch im Stile von erstehen kann, ohne dass sie das machen. Oder wenn KI von ihren Werken lernt oder irgendwas davon verwendet wird, müssen sie dafür vergütet werden. Dasselbe gilt für Schauspielerinnen und Schauspieler, die Nein sagen können müssen zu einem Avatar von sich selbst.
Ja, also faire Regeln für Filmschaffende, fordert Mayer. Und er hofft, dass das echte Schauspiel sozusagen als Kunstform durch die technologische Entwicklung nicht verloren geht.
Avatare können nicht wirklich berühren. Sie können verblüffen, dass sie in der Lage sind, Emotionen zu kopieren. Aber eine Emotion haben ist es etwas anderes, als eine Emotion zu kopieren. Deswegen gibt es ja auch gute und schlechte schauspielerische Arbeit. Kunst besteht aus Überraschungen. Menschen werden berührt, wenn sie etwas erleben, was sie nicht vorhergesehen haben. Nicht, wenn sie das erleben, was sie schon tausendmal erlebt haben. Insofern kann KI natürlich neu zusammensetzen, wie ein DJ etwas zusammensetzen kann, was schon da ist. Aber neu erfinden kann KI nicht.
Ja, Avatare können nicht berühren, sagt Mayer. Das würde ich nicht ganz so unterschreiben, weil auch ein Animationsfilm von Disney kann uns ja zum Weinen bringen, ja, zum Beispiel. Und Fakt ist, KI wird das Filmemachen grundlegend verändern. Drehbücher, digitale Synchronstimmen, Visual Effects. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es alles künftig automatisiert funktionieren kann, sagt zumindest Björn Stockleben, Professor für Emerging Media Production an der Filmuni Babelsberg.
Im Film sind immer wieder neue Technologien entstanden, die menschliche Fähigkeiten ergänzt oder auch ersetzt haben. Das, was besonders ist bei der künstlichen Intelligenz, ist, dass es jetzt an den Kern des menschlichen Seins geht, an unseren Verstand, an unser Gehirn. Und das heißt, dass im Prinzip kein Job mehr sicher ist, auch die kreativen Jobs nicht mehr.
Ja, kein Job mehr sicher in der Filmbranche. Krasse Einschätzung. Allerdings eröffnet KI auch viele Chancen für spannende Produktionen. Das haben wirklich alle meine Gesprächspartner gesagt. Aber wir müssen eben auch drüber reden, unter welchen Bedingungen die Technik dann eingesetzt wird.
Das würden wahrscheinlich auch die ganzen streikenden Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood sagen, dass wir eben darüber reden müssen. Und ich glaube, da werden wir auch noch öfter drüber reden müssen. Bis hierhin war das Robert Ackermann über SchauspielerInnen eben, die zu Avataren werden und wie das geht in Potsdam-Babelsberg. Vielen Dank, Robert.
Gerne.
Die Berlinale wird gerade ziemlich durchgerüttelt, das große Filmfestival in Berlin. Und zwar wird es durchgerüttelt, vor allem von der Politik. Im Sommer wurde erst verkündet, dass die Berlinale ein Drittel der Filme streichen muss, weil einfach weniger Geld da ist. Und jetzt hat Claudia Roth vor knapp 2 Wochen ja verkündet, dass die Doppelführung der Berlinale mit Mariette Riesenbeck und Carlo Chatrian zu Ende gehen wird und dass in Zukunft nur noch ein Mensch die Berlinale leiten wird. Viele Menschen aus der Filmwelt finden, das ist eigentlich ein großer Fehler, ein Rückschritt. Und was das gerade für die Berlinale bedeutet, das fasst uns Christian Bern zusammen, samt einem offenen Brief, der vor wenigen Tagen aus der internationalen Filmwelt kam.
Wir, eine vielfältige Gruppe von Filmemachern aus aller Welt, die tiefen Respekt vor der Berlinale als einem Ort für großes Kino aller Art hat, protestieren gegen das schädliche, unprofessionelle und unmoralische Verhalten von Staatsministerin Claudia Roth, die den geschätzten künstlerischen Leiter Carlo Chatrian zum Rückzug zwingt.
So heißt es in dem am 6. September veröffentlichten offenen Brief an Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Unterzeichnet haben das Protestschreiben mittlerweile über 400 internationale Filmschaffende, zu denen Regisseure wie Martin Scorsese oder Claire Denis zählen. Der Brief ist eine neue Eskalationsstufe in der Debatte um die Neustrukturierung der Berlinale-Leitung. Unter Vorsitz von Claudia Roth hatte der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin, KBB, am 31. August verkündet, dass die bisherige Doppelspitze der Berlinale von einem sogenannten Intendanzmodell abgelöst und der Vertrag vom künstlerischen Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, nicht verlängert wird. Man wollte zwar mit Chatrian in irgendeiner Form weiterarbeiten, der winkte in einer Pressemitteilung nach kurzer Bedenkzeit jedoch ab.
In der neuen Struktur, so wie sie nun vorgestellt wurde, ist ganz klar, dass die Bedingungen für mich, als künstlerischer Leiter weiterzumachen, nicht mehr gegeben sind.
Chatrian hört nächstes Jahr auf bei der Berlinale. Außerdem erklärte er gegenüber dem Branchenmagazin Variety, man habe ihm im März, nachdem Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek ihren Rückzug von der Berlinale-Leitung 2024 angekündigt hatte, die Verlängerung seines Vertrages zugesagt. Aus dem Kulturstaatsministerium, dem BKM, heißt es, dass es diese Zusage nicht gegeben habe. Die öffentliche Resonanz auf den ganzen Vorgang ist jedenfalls verheerend, so Tanja Kreinhöfer, die zu Filmfestivals forscht.
Die Art und Weise, wie diese Neuorientierung jetzt in der Öffentlichkeit ihren Verlauf genommen hat, ist eine Katastrophe.
Die bisherige Berlinale-Leitung, die ja noch das Festival 2024 auf die Beine stellen muss, gilt nun als beschädigt. Claudia Roth habe die Berlinale ohne Not in die Krise gestürzt, so die vielgehörte Kritik. Und nun kommt der offene Brief der Filmschaffenden hinzu, der die Kulturstaatsministerin kalt erwischt hat.
Der offene Brief zeigt, dass Carlo Chatrian sehr, sehr vernetzt ist und ein hohes Ansehen genießt im Weltkino.
Dessen sei man sich, so Ludwig Sporer von der AG Filmfestival, im BKM wohl nicht bewusst gewesen und habe Chatrian offenbar ungenügend in die Entscheidungsprozesse einbezogen.
Ich denke, das BKM ist so ein altes Schlachtross, wo in der Verwaltung Leute schon seit Jahrzehnten arbeiten und dass es da auch innerhalb des Ministeriums Kommunikationsprobleme gibt. Und ich würde der Claudia Roth tatsächlich raten, mal auch im eigenen Haus aufzuräumen, dass da auch ein Team ist, auf das sie vertrauen kann.
In dem offenen Brief fordern die Filmschaffenden, Chatrian solle künstlerischer Leiter der Berlinale bleiben. Das würde auch Tanja Kreinhöfer befürworten.
Ich hoffe, dass uns Chatrian trotz alledem erhalten bleibt, weil in seiner Liga tummelt sich nicht viel aktuell auf dem Markt. Da gibt es nicht viele, die man so einfach einsetzen könnte. Und ja, ich hoffe mal, dass wir ihn nicht beispielsweise an Venedig verlieren.
Denn der Präsident der Filmfestspiele Venedig, Alberto Barbera, wird nächstes Jahr aufhören. Und umstritten ist Chatrian nicht. Seine Filmexpertise wird allgemein zwar anerkannt, aber ihm wird nicht nur ein fehlender Draht zu Hollywood vorgeworfen, sondern auch, dass er mit der Einrichtung der Berlinale-Sektion Encounters den Wettbewerb geschwächt habe. Für besonderes Unverständnis sorgt die Entscheidung der KBB, wieder zu einer alleinigen Intendanzleitung zurückzukehren.
Ich halte das für einen großen Fehler und ziemlich rückwärtsgewandt. Wenn ich mir auch so die A-Festivals ansehe, ist man gut damit beraten, wenn man jemanden hat, der große Expertise, was den Film angeht, großes Netzwerk. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch einen Top-Manager heute. Wir haben eigentlich heute eher eine Situation wie in Locarno, dass wir eine dreifache Spitze haben. Das alles in einer Person zu vereinen, halte ich für schlichtweg nicht machbar.
Für diesen Posten jemand zu finden, wird schwierig, besonders jetzt, nachdem viel verbrannte Erde zurückgeblieben sei, meint Sporer.
Momentan eine Situation eines gordischen Knotens. Den kann man durchschlagen, aber dann muss man auch Ideen haben. Und ich finde, momentan ist man noch nicht so weit, wirklich zu sagen, okay, so geht's mit der Berlinale weiter. Es fehlt die Vision, wie es weitergehen soll.
Die Berlinale steht vor Herausforderungen. Es fehlt Geld. Zwei Sektionen hat die bisherige Festivalleitung bereits eingestellt und nun wird auch noch das Programm der renommierten Retrospektive zusammengestrichen. Ausgerechnet jetzt hat die Politik die Berlinale in die größten Turbulenzen seit Jahrzehnten gestürzt und wie eine Lösung der Leitungsfrage im Moment aussehen könnte, bleibt ein Rätsel.
Ja, ein Rätsel und eine dicke Krise. Christian Berndt war das zum aktuellen Stand der Berlinale. Und wenn Sie dazu mehr hören wollen, in unserem Deutschlandfunk Kultur Fazit Podcast hören Sie ein Interview mit der Regisseurin Conny Walter, die diesen offenen Protestbrief an Claudia Roth mit unterzeichnet hat.